نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله. Wir machen heute weiter mit Tafsir von Lektion 87, Suratul An'am, ab Vers 154. Suratul An'am, ab Vers 154. Wir haben letztes Mal bis 53 gemacht und wir sind immer noch in Suratul An'am, in der wir wirklich zum Abschluss kommen. Also wir machen die heute inshallah zu Ende, Suratul An'am. Und ihr werdet merken, dass in vielen Themen, die durch die gesamte Sura verteilt waren, viele Dinge jetzt zum Abschluss kommen und nochmal erwähnt werden, nochmal klargestellt werden, nochmal unterstrichen und betont werden und ebenso auch gezeigt wird, wie wichtig sie sind für den Dien allgemein und die wirkliche Basis der gesamten Religion darstellen. Und auch, was wichtig ist, hier wird nochmal der Beweis gegenüber die Hujja, ja, die Beweiskraft gegenüber den Leugnern in Mekka nochmal vollendet, dass sie wirklich nicht sagen können, wir wussten ja von nichts, uns wurde ja nichts gegeben, sondern die Hujja, diese Beweiskraft gegen sie, wird nochmal vollendet und ihnen wird klar gemacht, dass hier ist die Einladung, hier ist die klare Darlegung, wer nun glauben möchte, so soll er glauben und wer ablehnen möchte, so soll er denn ablehnen. Ja, in diesem Sinne machen wir weiter und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala die letzten paar Ayat über die Gebote gesprochen. Wir haben gesagt, das sind die Basisgebote, die 10 Gebote quasi des Koran, die wir hier vorfinden. Darüber haben wir auch ein paar Aussagen der Sahaba nochmal gelesen. Und in dem Sinne heißt es nun weiter, ثُمَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمِ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Und dann oder hierauf, Thumma kann man als dann oder hierauf übersetzen, hier eben hierauf, gaben wir auch Musa, alaihi salam, das Buch oder die Schrift. Das Thumma hier kann natürlich nicht jetzt im chronologischen Sinne verstanden werden, weil Muhammad sallallahu alaihi salam und der Koran kamen ja viel später als Musa, alaihi salam. Also Musa, alaihi salam, war ja eine lange Zeit davor, wo er das Buch bekommen hat. Also hier heißt es nicht, erst haben wir den Koran gegeben und dann haben wir Musa a.s. das Buch gegeben. Nein, natürlich nicht, sondern Thumma hier im Sinne von in einer Reihenfolge von Darlegung von Ereignissen. Also so wie wir Muhammad s.a.w. den Koran und all diese Gebote gegeben haben, ja, kommt her, ich verlese euch, was Allah euch eben für verboten erklärt hat, so haben wir auch schon damals Musa a.s. das Buch gegeben. Wir haben Musa das Buch gegeben. Was war das für ein Buch? Die Tora. Ja, das wissen wir. Darüber haben wir in Surah Al-Baqarah auch schon einiges gelesen. Tamamen ala alladhi ahsana. Als eine Vollendung und im Sinne von Vollendung, also eine Belohnung. Ja, Vollendung, das im Sinne, dass eine Belohnung war. Für das, was er an Gutem getan hatte. Ahsana, er tat an Gutem. Er hat Ihsan gemacht. Er hat was Gutes gemacht. Also die Tora wurde Musa a.s. gegeben. Tamamen, als eine Vollendung. Vollendung von was nämlich? Vollendung der Gnade Allahs. Als eine Vollendung der Gnade Allahs, so wie auch der Koran eine Ni'ma von Allah genannt wird und auch eine vollendete Ni'ma von Allah genannt wird, so wird hier also auch schon das beschrieben, dass ja, auch damals haben wir schon Rechtleitung den Menschen der früheren Generationen zukommen lassen. Tamamen, von Tamimim. Tamam, das Wort hatten wir auch schon. Ich glaube, Atammahun, wo Allah über Ibrahim a.s. gesprochen hat, dass Ibrahim die Prüfungen, Gebote Allahs vollendete. Ja, wenn etwas vollendet ist, wenn etwas ganz gemacht wird. Tamaman ala alladhi ahsana, als eine Vollendung für das, was er an Gutem getan hatte. Wa tafsilan, und das, was an Musa a.s. an Buch gegeben wurde, war auch eine tafsilan, eine ausführliche Darlegung. Also auch früher schon wurde den Menschen in Einzelnen erklärt, was nun der rechte Weg ist und was der falsche Weg ist. Tafsilen, einzeln ausführlich dargelegt, li kulli shay'in, für alle Dinge. Wahudan, und es war eine Rechtleitung. Warahmatan, und das, was Musa a.s. gegeben wurde, war auch eine Barmherzigkeit. Warum? La'allahum biliqai rabbihim yu'minun. Warum lässt Allah den Menschen eine Barmherzigkeit, Rechtleitung, all das zukommen, auf das sie mit der Begegnung oder an die Begegnung ihres Herrn glauben mögen? Also all diese Straßen, sag ich mal, ja, all diese verschiedenen Gnaden, Rahma, Huda, was ja alles eine Beschreibung ist von dem Buch, was Musa a.s. gegeben wurde, all das wurde gegeben, damit die Menschen an das Jenseits und an das Treffen mit Allah glauben. Das ist quasi die Essenz, das Ergebnis, die Frucht, die getragen werden soll, das Ergebnis, was geerntet werden soll, dass man an das Jenseits und an das Treffen mit Allah glaubt. Wenn wir uns in dem Spiegelbild auch nochmal selber betrachten, dann ist das wirklich, wenn wir, wovon wir wirklich Nutzen ziehen können. Also Takmil, Vollendung der Ni'ma, die Ni'ma wurde tamam gemacht auf den, der Gutes tat. Tafsilen, das Wort haben wir schon oft besprochen. Und hier sehen wir also, wie Allah die Tora und ihren Gesandten, also Musa a.s., in höchsten Tönen lobt. Ja, und das ist etwas, was wir im Koran finden, ja, womit viele Muslime manchmal vielleicht nicht rechnen würden, dass warum jetzt die Tora, ja, das ist doch von den Yahud und das ist doch dies und das. Das ist eine Rechtleitung Allahs gewesen und hat immer noch viele Anteile von Rechtleitung. Wie manche Gelehrte auch sagen, dass wer die Tora lesen möchte, der soll im Koran nachschauen. Ja, weil der Koran all die Botschaften, die wahren und richtigen, unverfälschten Botschaften der früheren Offenbarungen, die essentiellen, die Basis, prinzipiellen Botschaften mit in sich aufgenommen hat. Ja, hier und da gibt es Änderungen in der Gesetzeslage, aber die Zeiten sind ja auch nicht gleich geblieben. Ja, das ist einfach das Pragmatische des Islam, dass es sich den Zeiten gemäß in Einzelheiten, in den Furu', in den Verzweigungen geändert wurde von Allah aus und darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Ja, und darüber gibt es viele Verse im Koran, die dasselbe Thema, wie gesagt, beleuchten, dass Allah eben auch vorher schon Offenbarungen herabgesandt hat. Allah sagt im Koran, وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا. Und vorher haben wir das Buch Musas, also gab es das Buch Musas als eine Leitung, als ein Imam, ja, als jemand, der führt, anleitet und als eine Barmherzigkeit. Und dieses Buch, also der Koran, welches das bestätigt in einer klaren arabischen oder in einer arabischen Sprache. Ja, und solche Ayat gibt es ganz, ganz viele. Das würde jetzt sogar wirklich lange dauern, alle diese Verse zu benennen. Und wir haben darüber auch schon oft im Koran gelesen, dass vor dem Koran auch ist oft schon von Allah die Menschen versorgt worden, mit Rechtleitung, mit Darlegung, mit Licht, mit Kennzeichnung des Weges. Aber die Menschen haben dann die Wahl gehabt, diesen Weg zu gehen oder ihn nicht zu begehen. Wie gab Musa das Buch über diese Al-Ladhi Ahsana? Da steht ja nicht auf Musa, der Ahsana gemacht hat, sondern da steht Al-Ladhi, auf denjenigen, der Ahsana, der Gutes getan hat. Dafür gibt es mehrere Auslegungen. Die eine habe ich euch schon gesagt, dass die Ni'ma, die Gnade, wurde gegeben auf dem, der Ahsana gemacht hat. Und das ist Musa a.s. Musa hat Gutes getan und als Belohnung wurde ihm die Tora und die Vollendung der Ni'ma wurde ihm gegeben. Musa a.s. hat Gutes getan, er ist der Alladhi Ahsana. Andere sagen, dass nein, Alladhi Ahsana ist irgendjemand oder sind alle diejenigen, die Ihsan, Gutes getan haben aus dem Volke, aus der Gemeinschaft von Musa alaihi salam. Also dann wären diejenigen, derjenige, der Ihsan gemacht hat, wäre jeder aus der Gemeinschaft Musa alaihi salams, der zu den Muhsinin gehört, der rechtschaffen, gläubig, also Gutes getan hat und ihnen wurde quasi dann, diese Vollendung der Ni'ma wurde ihnen gegeben von Allah. Eine dritte, weitere Auslegung sagt sogar, dass nein, Alladhi Ahsana bedeutet hier, dass die Ni'ma wurde gegeben und die Vollendung der Ni'ma wurde gegeben, wegen dem was, also dann wird dieses Ala übersetzt oder gedeutet als, wegen was Allah an Ihsan gemacht hat gegenüber seinen Dienern. Also derjenige, der Ahsana gemacht hat, ist dann wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat die Ni'ma tamam gemacht, tamamen gemacht. Warum? Ja, oder wie hat er das gezeigt? Weil er ja derjenige ist, der Ihsan macht gegenüber seinen Dienern. Und alle diese Bedeutungen natürlich, Allah macht Ihsan gegenüber seinen Dienern, das ist wahr. Und die Tora ist eine Ni'ma, eine Gnade für jeden, der Allah gegenüber Ihsan macht, Gutes tut. Und da schließt sich der Kreis und all diese Auslegungen sind relativ nah beieinander. Aber interessant trotzdem zu sehen, dass, wie die Grammatik eben zulässt, dass diese verschiedenen Auslegungen nebeneinander existieren können. Ja, also nochmal, was sind die Vorzüge der Tora? Ja, und Allah lobt diese Vorzüge. Es ist Allahs Offenbarung, das darf man auch nicht vergessen. Ist ja nicht ein Buch, das die Yahud komplett geschrieben haben. Ja, hier und da wurde etwas verändert, wie ihre eigenen Gelehrten auch sagen und ja, anerkennen müssen. Aber ursprünglich war es eine Offenbarung von Allah und steht Allah somit näher als irgendjemand anderen in ihrer ursprünglichen Form. Und die Vorzüge der Tora sind, dass sie tamamen, also etwas, was in sich, tamamen kann heißen, etwas, was in sich vollendet ist, oder auch etwas, etwas anderes vollendet. Und was vollendet hier die Tora? Die Ni'ma Allahs, die Gnade Allahs auf diese. Und die hatten ja viele Gnaden. Wir wissen, die Gemeinschaft von Musa a.s. wurde von Allah errettet, der Feind wurde vernichtet, Wunder wurde ihnen gezeigt. Musa a.s. in sich als Person ist schon eine Ni'ma. Aber die Tora, die war dann die Vollendung der Ni'ma. Eine Rechtleitung von Allah zu bekommen, ein Buch, eine Schrift, in der genau steht, da schaut mal, wenn ihr euch von diesen Dingen fernhaltet, dann seid ihr sicher. Wenn ihr diese Dinge tut, dann seid ihr sicher. Also eine klare Anweisung, wie man in den wichtigsten Orte, den es überhaupt gibt, das Paradies, die Zufriedenheit Allahs gelangen kann, welche Ni'ma könnte größer sein als diese? Ja, auf wen, wer dieser auf einer guten Weise folgt, die Bedeutungen habe ich gesagt, wer alladhi ahsana alles sein kann, die Folger von Musa a.s., wer ihnen gleich tut im Ihsan und so weiter. Das Buch ist auch ein Vorzug von der Tora war, dass sie Tafsilen, alles detailliert und klar erklärt. Hudan wa rahmatan und all diese Dinge nochmal, was ist die Essenz, wohin führen all diese, in welche Richtung führt das Ganze, damit die Leute mit an die Begegnung mit ihrem Herrn Gläubige sind, dass sie daran glauben. Denn das ist dann das, dieser Glaube an das Jenseits oder die Begegnung mit Allah. Das ist dieser Punkt, diese Kraft, die dann den Menschen auf den rechten Weg hält. Ja, weil die ganzen Informationen, die können da sein. Das Buch ist da, die Informationen sind da, Tafsilen, Wahudan, klar und deutlich, weiß und schwarz unterteilt, alles ist da. Aber wenn der Glaube an das an die Rechenschaft, der Glaube an die Begegnung mit Allah, wenn der schwach ist, dann kann der Text komplett in keinem Zusammenhang mit einem selber stehen. Dieser Glaube hält dann einen auf den rechten Weg. So einen, der an das Jenseits glaubt und an die Begegnung mit Allah glaubt, den muss man nicht andauernd zwingen und schubsen, dass er Gutes tut, sondern dann hat der Glaube in seinem Herzen Wurzel gefasst. Und er wird dann so leben, wie es rechtschaffen und wie es anständig ist, gemäß natürlich dem Kriterium dessen, was offenbart worden ist. Und nicht nur die Tora hat Allah gesandt, sondern, wie ich schon vorhin erwähnt habe, hier wird auch dieser Beweis gegen die Verleugner von den Mekkanern nochmal auch tamam gemacht, also vollendet. Wahada kitabun, und dieses Buch, der Koran, anzalnahu, wir haben es herabgesandt, mubarakun, es ist voll von Segen. Ein gesegnetes Buch. Wer es liest, erwirbt Segen. Wo es ist und praktiziert wird, dort breitet sich Segen aus. Jeder Buchstabe zu lesen, bringt einen Segen mit sich. Ein gesegnetes Buch, so folgt ihm, fattabi'uhu, wattaqu, und habt taqwa, wörtlich, hütet euch, la'allakum turhamun, auf dass es euch oder auf dass ihr Erbarmen finden möget, oder ganz wörtlich, Durhamun ist Passivform, auf dass sich eurer erbarmt werden, erbarmt wird. Das ist ganz wörtlich. Ja, auf dass sich eurer erbarmt wird. Wenn ihr Rahma wollt, müsst ihr diesem Buch folgen. Ganz klare Anweisung. Wer Rahma will, in diesem und im nächsten Leben. Und das Paradies ist eine Rahma Allahs. In einem Hadith habe ich euch auch schon mal erwähnt, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Paradies spricht und sagt, du bist meine Rahma. Mit dir erbarme ich mich, wem ich möchte, wem ich will. Das Paradies ist ein Ausdruck der Rahma von Allah. Und auch in diesem Leben spüren wir auch die Rahma von Allah. Umso mehr, wenn wir diesem Buch folgen. Segen und Rahma ist in diesem Buch enthalten. Im Folgen dieses Buches. Ja, also dieses Buch haben wir auch gesandt, was dann also eine Verantwortung unsererseits mit sich bringt. Wir haben es herabgesandt. Fattabi'uhu. Eure Aufgabe ist nun, diesem Buch zu folgen. Antaqulu, damit ihr nicht etwa sagt, wo habe ich das nicht jetzt her? Da steht ja gar kein La. Da steht ja nicht Alla taqulu, da steht nur Antaqulu. Das ist im Arabischen so, dass man das La wenn der Kontext es hergibt und das verständlich ist, dass das La auch elliptisch sein kann. Das kann man wegnehmen. Und es wird trotzdem verstanden. Ja? Das war eigentlich Alla taqulu. Aber La ist hier Mahduf. Mahduf bedeutet elliptisch, wurde weggenommen, verkürzt. Ja, so wie im Deutschen auch Sachen verkürzt dargestellt werden können, vor allem in der Poesie zum Beispiel, ja, da wird dann kein ganzer Satz gesagt, sondern hier und da wird was verkürzt dargestellt, elliptisch dargestellt, und der Sinn ist trotzdem klar, im Arabischen ist das auch eben möglich. Alla taqulu soll das heißen, damit ihr nicht sagt, nämlich wann? Am Tag der Auferstehung ist damit gemeint. Damit ihr am Tag der Auferstehung, wenn ihr eben danach gefragt werdet, dass warum seid ihr nicht dem Glauben gefolgt? Warum habt ihr euch nicht an die Gebote Allahs gehalten? Und warum habt ihr den Glauben verleugnet? Dass ihr dann nicht sagen könnt, innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina. Das Buch, die Schrift, wurde ja nur auf zwei Gruppen, die vor uns waren, herabgesandt. Wer sind diese zwei Gruppen, die vor den Arabern waren? Damit sind wohl die Yahud und die Nasara gemeint. Die Juden und die Christen. Und die Araber, die Jahiliya-Araber, geben hier also zu, erkennen es an, dass ja, es gab Bücher auf diese Völker, auf die Yahud, auf die Nasara. Besonders mit den Yahud standen sie ja im relativ engen Kontakt. War ja eine Nachbarstadt, Gemeinschaft, und die haben da schon sehr, sehr lange gewohnt. Und man hatte Beziehungen zueinander. Und das Buch wurde ja, wir wissen, die haben ein Buch. Wir wissen, dass die eine Buchreligion sind, aber nur die haben ja ein Buch gehabt. Wa in kunna, und wir, wahrlich, waren ja an dirasatihim laghafilin. Und wir waren gegenüber dem, was sie erlernt hatten, was sie studiert haben in diesem Buch, waren wir wahrlich unachtsam, und zwar hier im Sinne von unachtsam, unwissend. Wir hatten keine Ahnung davon. Ja, das haben die ja studiert. Die haben das gelesen, es war in ihrer Sprache. Deswegen haben wir nichts davon gewusst. Das ist, was sie hier meinen. Ja, und Allah sagt, wir haben euch nun auch ein Buch gegeben. In eurer Sprache, ein Gesandter aus eurer Mitte, damit ihr eben genau das nicht sagen werdet am Tag der Auferstehung, dass das Buch wurde ja anderen gegeben und wir waren über das Studieren dieses Buches, waren wir wahrlich unwissend, unachtsam, wir hatten keine Ahnung davon. Ja, Allah nimmt also nochmal hier, etabliert den Beweis gegen die Verleugner aus der Araber der Jahiliya, der Araber der Mekkaner vor allem, dass sie sollte es eben nicht sagen können. Hier übrigens auch, wa in kunna, das in wird hier als wahrlich übersetzt, ja, wahrlich wir waren. Warum? Weil wenn nach einem in demselben Satz ein la, lam ta'kid vorkommt. Und wo ist dieses lam ta'kid hier? Bei la ghafilin. La ghafilin. Das la ist hier ein lam ta'kid, um etwas zu bekräftigen. Dann wird eben, das hat eine Rückwirkung auf das In davor, dann wird das In quasi auch bekräftigt und kann als wahrlich übersetzt werden. Und wahrlich, wir waren über das Studieren, deren Erlernen, von dem Buch natürlich, waren wir unachtsam. Wir wussten ja gar nichts über das Studieren des Buches dieser zwei Gruppen. Ja, und mit Dirasatihim ist gemeint, das Lesen ihrer Bücher in ihrer Sprache, darüber waren wir unwissend, wir wussten nicht, was darin stand, wobei sie hier quasi auch anerkennen, dass es also Offenbarungen von Allah gab, aber wir haben halt nichts damit zu tun gehabt. Wir lernten nichts, wir wussten nichts und deswegen gibt es keinen Beweis gegen uns. Weil du kannst ja nicht jemanden bestrafen für etwas, was er gar nicht wusste. Und Allah sagt, doch, jetzt wisst ihr, hier ist das Buch, das wir auf euch herabgesandt haben. In einer anderen Aya, in Surah 28, Vers 47, heißt es zum Beispiel auch, وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ. Wenn sie von einem Unglück getroffen werden, wegen etwas, was ihre eigenen Hände vorausgeschickt haben, dann sagen sie, unser Herr, warum hast du uns nicht einen Gesandten geschickt? Dann wären wir ihm gefolgt, dann wären wir deinen Zeichen gefolgt. Also, ja, dann sagen sie genau das andere, nämlich, dass nicht hätten wir einen Gesandten gehabt, dann wären wir ihm ja gefolgt. Jetzt habt ihr einen Gesandten und jetzt habt ihr ein Buch, jetzt sollt ihr also, fattabi'uhu, folgt ihm nun auch. Was sehr interessant ist bei dieser Aya, ist, dass sie selber sogar sagen und dass uns ja dadurch auch irgendwo mitgeteilt wird, dass das Folgen des Buches hat also auch mit Dirasa zu tun. Dirasa, mit dem Lernen des Buches. Ja, und mit Lernen ist hier natürlich primär erstmal das Lesen, das Rezitieren gemeint. Das ist die erste Stufe vom Lernen. Und darüber hinaus gibt es natürlich dann vertieftes Lernen und Studieren, je nachdem, wie viel Allah jemanden an Segen zukommen lässt. Aber um Ghafla zu entfernen, Unachtsamkeit oder Unwissenheit auch zu entfernen, ist also was nötig? Was ist das Heilmittel gegen die Krankheit, die wir Ghafla nennen? Dirasa. Ja, so wie Dhikr auch ein Mittel ist, um Ghafla zu entfernen. Ein Heilmittel ist sicherlich auch das Studieren, das Lesen, das Lernen des Buches. Und für alle Lernvorgänge ist das Rezitieren die allererste Stufe. Oder dass ihr sagt, und hier ist wieder gemeint, damit ihr eben nicht sagen könnt, damit ihr nicht sagt, أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. Oder dass ihr eben nicht sagen könnt, das wäre ein Buch auf uns herabgesandt worden, dann wären wir wahrlich rechtgeleiteter als diese, als sie. Also diese Behauptungen auch, die der Mensch fähig ist aufzustellen, ja, wer hätte ich nur die Gelegenheit gehabt, dann. Ja, das sind ja auch immer so, ja, unsere Behauptungen, die ja natürlich leicht über die Lippen kommen, weil es keine Gelegenheit gibt, diese eben als wahr oder unwahr zu beweisen. Ja, und in diesem Sinne haben diese auch argumentiert, diese Verleugner, die eben der Wahrheit nicht folgen wollten, dass nein, nein, wenn die Schrift zu uns gekommen wäre, ja, damit ihr das nicht sagen könnt, hat Allah euch eben die Schrift zukommen lassen, dass ihr eben nicht mehr sagen könnt, das hätten wir eine Schrift gehabt, dann wären wir noch rechtgeleiteter gewesen als all diese anderen. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ. Nun ist zu euch ein klarer Beweis gekommen. Die Beweiskraft Allahs, die Hujja Allahs wurde komplett gemacht, wurde vollendet gemacht und ihr habt nun nichts mehr, was ihr dem entgegenbringen könnt, was bei Allah eine wahre Entschuldigung wäre. Denn wenn das Buch da ist, die klare Darlegung da ist, mir Rabbikum von eurem Herrn, wahudan und eine Rechtleitung, wahrahmatun. Und hier sehen wir eben die Beschreibung des Koran, mubarakun, es ist eine bayyinatun, mir Rabbikum, es ist von eurem Herrn, wahudan, eine Rechtleitung, wahrahmatun und es ist eine Barmherzigkeit. Gibt es irgendwas anderes in dieser Welt, was so viele Vorzüge hat, wie die Offenbarung Allahs? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, ja? Mubarakun, sagt Allah. Dann das Schönste finde ich, mir Rabbikum, es ist von eurem Herrn. Was kann schöner sein, was kann mehr Besonderheit, höheren Status genießen, als wenn etwas direkt von mir Rabbikum kommt? Wahudan, es ist für euch, es rechtleitet euch. Warahmatun, es ist eine Barmherzigkeit für euch. Für wen denn sonst? Ja, für uns ist es ja eine Barmherzigkeit. Das sind ja alles Dinge, die direkt mit uns im Zusammenhang stehen. Wir werden rechtgeleitet, wir erhalten die Barmherzigkeit. Und deswegen gilt ab sofort, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Wer ist also ungerechter? Das ist das größte Unrecht, als der, der die Zeichen Allahs verleugnet. وَصَدَفَ عَنْهَا. Und sich von ihnen abwendet. Das ist das größte Unrecht. Wenn er alles vor der Nase serviert bekommen hat und sich dann trotzdem diese Zeichen für Lüge erklärt, nicht sich selbst, sondern die Zeichen für Lüge erklärt und sagt, nein, die sind nicht von Allah, das ist keine Rahma, das ist keine Rechtleitung und sie sogar schmäht und andere davon abhält, sich selber abwendet und andere auch noch abhält. Und hier sehen wir auch, was für Charaktere wirklich Allah hier zeichnet, von denen, die Verleugner sind. Das ist ein schlechter Mensch, der hier beschrieben wird. Leugnen, Lüge bezichtigen, abwenden, andere auch abwenden. Das Wort Sadafa bedeutet, das hatten wir schon mal auch besprochen, Sadafa bedeutet ursprünglich etwas sehr, sehr Hartes. Ja, für die Kante am Berg, sagt man auch, also Felsen, ja, also wirklich harte Felsen und davon noch die Kante, die ja dann noch schärfer und härter ist. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und dann ist daraus eben die Bedeutung entstanden von abwenden, wenn jemand sich abwendet. Aber Sadafa bedeutet eben auch, andere auch abzuwenden. Beide Bedeutungen sind enthalten. Selber abwenden und andere abwenden, beides ist darin enthalten. Und das ist doch schon etwas, ja, was Allah hier wirklich als Verbrechen bezeichnet und wir das auch wirklich so empfinden können. Und dann dazu noch gepaart mit dieser Arroganz, das hätten wir eine Schrift gehabt, wären wir rechtgeleiteter gewesen. Das ist diese hohe Meinung, unbegründete, des Menschen über sich selber. Möge Allah uns allen vergeben, ja? Wäre ich, wie sagt man, Manager von dieser Moschee, dann wäre es hier blitzblank. Sag das nicht, bevor du nicht eine Woche Manager warst. Ja, oder ja, wie sagt man, verurteile keinen, bis du nicht, wie sagt man, ein paar Wochen in seinen Schuhen gelaufen bist. Ist irgend so ein Spruch, habe ich mal gehört, fand ich sehr, sehr treffend. Ja, das Verurteilen kommt uns schnell über die Lippen, das Anmaßen kommt uns schnell über die Lippen, das Beanspruchen kommt uns schnell über die Lippen und es kann ja auch mal, wie sagt man, berechtigt sein, aber wie oft ist es unberechtigt? Und wie oft rührt es von Arroganz und einer zu hohen, unberechtigten Meinung über sich selber leider her? Möge Allah uns vergeben. Allah bezeichnet hier die Verleugner in diesem, mit diesen Bildern, dass sie so sprechen. Möge Allah uns bewahren, dass wir auch solche Dinge sagen, meinen, andeuten oder wie auch immer damit zu tun haben. Und größter Dhulm ist also, wenn jemand leugnet, sich abwendet und auch noch andere abhält. Alles ist in diesem Wort enthalten, Sadafa, selber abwenden und auch andere abhalten. Und mit all diesen Taten, ja, was will, dass weder er diesem Buch folgen muss oder soll und noch andere diesem Buch folgen? Also die klaren Zeichen sind da und er versucht sie quasi wieder zu verdunkeln und zu verschleiern, damit keiner sie sehen kann und geschweige denn folgen kann. Ja, für solche gilt dann eben dieses Gesetz Allahs, dass wir werden denjenigen, die sich von unseren Zeichen abwenden, mit einer bösen, schlechten auch Strafe vergelten. Wofür? Bima kanu yastifun. Sie pflegten sich stets abzuwenden. Also das ist nicht nur mal passiert, ja, und oft haben sie auch versucht, die Wahrheit zu umarmen, sondern diese wandten sich stets ab. Möge Allah uns bewahren. Ja, also die größte Rahma ist zu euch gekommen. Wer sich immer noch davon abwenden will, dann ist das Ergebnis davon seine eigene Verantwortung. Hier ist wirklich der Abschluss von Suratul An'am. Wie nochmal, Suratul An'am wurde in der letzten Zeit von Mekka offenbart, wo der Prophet sallallahu quasi schon kurz davor war, Mekka zu verlassen. Und alles wird vor den Arabern, der Jahiliya, den Leugnern, der Mekkaner nochmal klar und deutlich dargelegt. Das schaut mal, das ist Schirk. Das ist der falsche Weg. Wenn ihr Ibrahim a.s. folgen müsst, wollt, dann ist es dieser Weg. Wenn ihr euren erfundenen Aberglauben folgen wollt, dann ist das hier. Alles wird nochmal klar gemacht. Und die Beweislage wird komplett dargelegt. Ja, dass derjenige, diejenigen werden bestraft werden, genau, ihnen wird vergolten werden, die sich abwandten. Und nochmal, Yastifuna bedeutet auch andere abzuhalten, weil sie sich stets abzuwenden pflegten. Und, wie gesagt, weil sie auch andere sich abzuwenden pflegten und auch andere abhielten. Wenn jemand nun sich abwendet und auch andere abhält und dabei aber noch solche Sachen irgendwo er es vielleicht sagen könnte, ja, die haben es ja noch nicht gesagt, aber Allah sagt nicht, dass ihr das sagt am Tag der Auferstehung, dass ja, wir wussten ja von nichts und dies und das, dann die Frage stellt sich ja, worauf warten diese denn, um die Wahrheit endlich zu akzeptieren? Und es wird gefragt, hel yanzuruna. Warten Sie etwa, oder erwarten Sie etwa, Yanvuruna im Sinne von erwarten, wie man auch sagt, Nadar heißt eigentlich schauen, aber im Deutschen sagen wir auch nach etwas Ausschau halten, im Sinne von erwarten, ja, in dem Sinne könnt ihr euch das merken, Yanvuruna, erwarten Sie etwa etwas, außer an ta'atiyahum, dass zu Ihnen kommt, al-Malaikatu, dass die Engel zu Ihnen kommen, au ya'atiya rabbuka, oder dass etwa dein Herr zu Ihnen kommt, oder erscheint und kommt, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt. Und wann wird das alles passieren? Die Engel sieht man, wenn man stirbt. Allah wird erscheinen am Tag der Auferstehung. Und die Zeichen, die kurz vor dem Tag der Auferstehung passieren, die gibt es auch in verschiedenen Kategorien. Und manche von den Zeichen des Tages der Auferstehung sind solche, dass wenn die eintreten, dann wird der Iman nichts mehr nützen. Ja, es gibt andere, wo der Iman noch nützt, das sind kleinere Vorzeichen oder die weit davor passieren, aber auf welche Art Zeichen warten Sie denn dann? Also worauf wartet der Mensch? Will er denn unbedingt, dass es irgendwann zu spät ist für ihn, dass er noch Glauben und mit dem Glauben rechtschaffene Werke tun kann? Mit dem Glauben Rechtschaffenes tun kann? Also wie hartherzig sind denn diese? Weil Yastifuna, das hat auch mit Hartherzigkeit zu tun, diese Abwendung. Nochmal, Sadafa kommt von einem Wort, was sehr, sehr hart für einen sehr harten Zustand benutzt wird. Also wie geschlossen gegenüber der Wahrheit sind diese? Das müssen erstmal so große Dinge passieren, damit diese endlich sagen, nun akzeptiere ich die Wahrheit. Selbst wenn sie das dann tun, Beim Tod werden viele sagen, gib mir noch einen Moment, ich möchte jetzt bereuen. Am Tag der Auferstehung werden viele mit Allah verhandeln wollen, dass jetzt haben wir gesehen, jetzt haben wir gehört, schick uns zurück. Wir werden Glauben und Rechtschaffenes tun, aber dann wird es zu spät sein. Und das ist auch eine Grundsatzregel von dem, was Allah in der Offenbarung den Menschen immer wieder gegeben hat, dass hier werdet ihr geprüft und deswegen wird euch der richtige Weg gezeigt. Aber irgendwann ist diese Prüfungszeit vorbei und dann wird euch etwas Gutes, was von dann noch vielleicht erscheint, wird euch dann nichts mehr nützen. Deswegen wartet nicht zu lang. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ Der Tag, an dem einige Zeichen von deinem Herrn kommen, im Sinne von erscheinen. Was wird dann sein? لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا Dann wird keiner Seele mehr ihr Iman nützen. Wenn nämlich lem takun amanat min qablu, wenn sie nicht vorher auch schon geglaubt hat. Oder au kasabat fi imaniha khayra, oder in ihrem Iman, im Sinne von mit ihrem Iman, Gutes erworben hat. Darum geht es. Alles hat seine Zeit. Und für manche Dinge kann es auch zu spät geben. Deswegen Gutes tun, mit Iman Gutes tun, bevor es zu spät ist. Das ist, was hier gesagt wird. Qul intadhiru. Inna muntadirun. Sag, wartet ab. Was kann man dann solchen noch sagen? Dann wartet ihr ab, bis solche Zeichen kommen und dann werdet ihr sehen, dass es zu spät ist. Wir warten ebenfalls ab. Also hier wird den Mekkanern auch nochmal Aufschub in dem Sinne gegeben, nicht positiver Aufschub, sondern im Sinne von einer Drohung, ja, im Sinne von einem Tadel, dass okay, wenn Zeichen und klare Darlegung euch nichts nützen und Wahrheit euch nicht nützt, dann wartet ihr. Wartet ihr auf das, worauf ihr immer wartet? Und auch wir warten ab. Und das Ergebnis, mit anderen Worten, ist dann bei Allah. Ja, und wir wissen aus ganz, ganz vielen Hadithen, inshallah würde ich euch gerne als Hausaufgabe aufgeben, dass ihr vielleicht ein bisschen über die Vorzeichen des Tages der Auferstehung nachlest, über die Vorzeichen und welche Zeichen es da halt so gibt. Und dass eben manche Zeichen so sein werden, dass wenn die eintreten, dann gibt es keine Tauba mehr. Dann nützt der Iman nichts mehr. Wie zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei Bukhari, dass لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس في مغربها. Die Stunde, letzte Stunde, wird nicht beginnen, nicht kommen, bis dass die Sonne vom Westen aufgeht. Und wenn die Menschen das bezeugen, werden sie alle glauben. Dies ist, wenn, der Prophet sprach also weiter und zitierte dann diese Aya, dies ist dann, wenn لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Dass keiner Seele mehr ihr Iman nützen wird, wenn sie die vorher nicht geglaubt hat. Also das ist zum Beispiel eines der Zeichen, wenn die Sonne im Westen aufgeht. Wir sind noch in Dunya, man ist noch nicht gestorben, aber das ist eines dieser Zeichen unseres Herrn, wo dann der Iman danach nicht mehr nützt. Davor musst du es gemacht haben. Davor, man muss davor das schon geschafft haben. Genauso auch, wann erscheinen die Engel, wenn man stirbt zum Beispiel. Am Tag der Auferstehung auch, ja, aber auch wenn man stirbt. Will man jetzt bis zum Tod warten und dann zwischen dem Verlassen der Seele des Körpers und zwischen dem letzten Atemzug noch schnell was Gutes tun? Also wie stellt der Mensch sich vor, wie das alles laufen soll? Und das ist der große Trick vom Shaitan, dass er den Menschen versucht, gar nicht darüber nachdenken zu lassen. Denk gar nicht drüber nach. Stell dir nicht deinen Tod vor. Denk immer nur kurz, wenn du dein Leben planst, bis kurz vor deinem Tod. So immer so bis zum Rentenalter. Ja? Und was danach kommt, ist schwarz. Darüber denkt nicht nach. Und das ist eines der größten Fallen vom Shaitan. Und ich würde sogar behaupten, aber da kann man echt verschiedene Meinungen haben, vielleicht mehr in unserer Zeit als vielleicht in anderen Zeiten. Und Allah weiß am besten, das ist jetzt eine sehr ahistorische Aussage, aber so vom Gefühl her, das ist echt eine Gefühlsaussage nur, dass er uns so beschäftigt hat in Pseudo-Beschäftigung, ja, wir sind so aktiv im Hamsterrad, dass keiner mehr Zeit hat, über essentielle Dinge nachzudenken. Keiner hat mehr Zeit. Und wenn man darüber nachdenken würde, dann würde man auf diese Frage kommen, dass okay, Wahrheit suchen ist ja an sich schon was Wichtiges. Warum fange ich damit eigentlich nicht an? Worauf warte ich? Warte ich darauf, dass ich besondere Zeichen sehe? Warte ich auf meinen Tod? Warte ich auf diesen Tag, der mir angedroht wird, dass er wirklich einbricht? Warte ich darauf und will ich dann erst anfangen? Moment mal, wird mir dann meine Suche noch irgendwas nützen? Das sind doch Fragen, die der Mensch sich stellen muss. Und da kommt eben die Gnade Allahs, dass er uns die Offenbarung geschickt hat, als eine Erinnerung. und uns nicht unserem eigenen Gedanken und unsere eigenen Fähigkeiten überlassen hat, sondern uns immer wieder erinnert. Das schaut mal, das ist auch wichtig. Darüber müsst ihr auch nachdenken. Es wird ein zu spät geben. Versucht davor etwas zu schaffen. In eurem Iman Gutes zu tun. Das ist die Gnade von Allah. Jeder Mensch wird geprüft. Was lernen wir daraus? Jeder Mensch wird geprüft. Vor der Strafe, vor dem Tod, vor dem Tag der Auferstehung. Rechte Dinge tun. Also anständiges Gutes zu tun, Arroganz, Verleugnung zu verlassen, denn es wird eine Zeit geben, wenn es zu spät ist. Ja, und jeder Mensch wird geprüft, es wird geschaut, ob er an seinen Herrn glauben wird, ob er freiwillig auf die Gebote seines Herrn hört, weil wenn er stirbt, dann ist es ja nicht mehr freiwillig, dann steht ja die Strafe oder das Ende seiner Prüfung ist ja quasi auf seinem Kopf, ja, der Berg hängt über seinem Kopf und dann ist das nicht mehr etwas, was dann als freier Wille gelten kann, in dem klassischen Sinne, und diese Prüfung wird ihm für eine Zeit gegeben und dieser Prüfungsbogen wird ihm bald auch wieder abgenommen werden. Wie der Prophet Sassam sagte auch bei Tirmidhi, dass Inna Allah yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugharghir. Allah akzeptiert die Tauba des Dieners, solange er nicht yugharghir. Yugharghir bedeutet, wenn die Seele im Hals schon ist. Und diese letzte Atemnot, bevor man wirklich dann den, ja, stirbt, bevor wirklich die Seele den Körper verlässt. Ja, und sehr interessant wäre, finde ich, passend auch zu unserem Thema hier, dass ihr über die Vorzeichen der Stunde nachlest. Gibt es auch auf Deutsch mittlerweile ganz viel übersetzt. Vielleicht kann jemand einen guten Link finden auch. Mir fällt jetzt nur auf Arabisch oder Englisch ein. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch ist, von Ibn Kathir zum Beispiel, die Vorzeichen der Stunde. Müsste es auch auf Deutsch geben, denke ich. Vielleicht kann jemand das was Gutes finden, dass jeder mal darüber ein bisschen nachliest. Weil wir über die Zeichen unseres Herrn gerade gesprochen haben, hier im Kontext von die Zeichen vor dem Tag der Auferstehung. Ja, dieses Thema auch, das ist interessant bei Suratul An'am, das alles, könnt ihr mich noch hören? Was wir in Suratul An'am so lesen, ist verlinkt durchgehend in den ganzen Koran. Und das zeigt schon das Gewicht von Suratul An'am, dass fast jedes Thema, ich möchte sogar fast schon sagen, jedes Thema in Suratul An'am, Tag der Auferstehung, Tauhid, Ablehnung von Schirk und, Ibrahim a.s., seine Vorbildfunktion, die Basisgebote dieser Religion, die findet man im ganzen Koran immer wieder verteilt. Daran erinnert Allah uns immer und immer wieder. Das ist das Rückgrat von dem, was wir Din nennen. Und das muss sitzen. Das muss da sein, das muss gelebt werden. Ja, und das, wenn man genau das vernachlässigt und anderes aber tut, was vielleicht sekundärer Natur ist, dann muss man sich halt eben nochmal überprüfen. Also dazu gibt es auch, könnte ich euch jetzt ganz viele Ayat nennen, nur zum Beispiel aus Surah 47, Vers 18. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Warten Sie dann auf etwas anderes, außer auf die Stunde, dass sie zu ihnen kommt, dass sie plötzlich zu ihnen kommt und wahrlich ihre Bedingungen, also im Sinne von Zeichen, sind ja schon gekommen. So, was ist also, wie wird sie ihnen also nützen, ihre Erinnerung? Ja, wenn sie dann kommt, wie wird ihnen dann ihre Erinnerung denn überhaupt noch nützen? Also das Thema, wie gesagt, Surah 40, Vers 84 und, immer wieder im Koran, das, worauf warten sie denn? Ja, also es gibt nicht eine endlose Möglichkeit, den rechten Weg zu finden oder zu begehen. Dann auch jetzt wieder ein Basisthema und wir sehen wirklich hier, wie auf eine schöne Weise die gesamte Essenz der Religion hier nochmal erwähnt wird, zusammengefasst wird, bekräftigt wird. Innal ladina farraqu dinahum. Gewiss diejenigen, die ihre Religion spalteten. Farraqu bedeutet auch spalten, farraqa bedeutet ja spalten, etwas zerteilen. Und hier auch im Sinne von taraku, sie verließen. Diejenigen, die ihre Religion verließen, um andere Dinge zu folgen. Ja? Und dabei ist dann eben was passiert? Es kam zu Spaltung. Weil wenn manche anstatt den einen Weg zu Allah, eine kurze Ausfahrt hier, der andere nimmt eine Ausfahrt da, der andere da, der andere da, jeder folgt einem anderen Ziel. Anstatt dieses eine Ziel auf Allah zuzugehen, was haben wir dann? Dann haben wir Spalterei. Dann haben wir Schism. Ja? Farraqu dinahum und wakanu shi'a. Und sie sind zu Lagern, zu Gruppierungen geworden. Lesta minhum fi shay. Du hast nichts mit ihnen gemein. Du hast nichts mit ihnen zu tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird hier gesagt, dass diejenigen, in Tafsir heißt es, das sind hier die Yahud und die Nasara, die das ja eben vor uns gemacht haben. Wobei der Prophet sallallahu alaihi wasallam unsere Umma auch gewarnt hat, dass wir sogar mehr Gruppierungen haben werden als die, die vor uns waren. Ja, die Yahud hatten so und so viele, ich glaube 71, die Yahud 72, umgekehrt, Yahud 71, Nasara 72 und ihr Muslime, die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird sogar 73 haben, soweit ich mich an die Zahl erinnern kann. Also viele Gruppierungen haben und sogar noch mehr als die früheren. Aber hier wird dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass nein, du hast mit ihnen lesta minhum fi shay, also du hast mit ihnen nichts gemein, du hast mit ihnen nichts zu tun, du bist losgelöst von ihnen, du bist freigesprochen von ihnen im Sinne von bara. Ja, du hast mit ihnen, mit ihrer Schuld nichts zu tun, sondern du lädst zu dem richtigen Weg ein. Und innama amruhum ilallah, ihre Angelegenheit ist bei Allah. Manche Dinge werden in dieser Welt nicht mehr entschieden, sondern ihre Angelegenheit ist bei Allah. Man kann sie nur einladen und den richtigen Weg weisen. Aber wenn jemand sich spaltet und abwendet und andere Wege einschlägt, dann ist seine Angelegenheit bei Allah. Er wird entscheiden unter den verschiedenen Richtungen. ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, über das, was sie zu tun pflegten. Allah wird unter ihnen richten. Und er wird auch zwischen uns und anderen richten. Ja, was einen auch zum Nachdenken bringen sollte. Und nicht, manche sind schon so überzeugt, dass sie auf jeden Fall zu den Richtigen gehören, dass sie sich ja quasi darauf ausruhen können. Das ist nicht die Einstellung unserer rechtschaffenen Früheren. Ja, sondern eine gesunde Furcht für das eigene, gepaart mit einem Selbstbewusstsein oder einem Vertrauen, auf das man inshallah dem Richtigen folgt und der Wahrheit wirklich folgt, das sollte vorhanden sein. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte über Inna alladhina farraqu, dass das sind die, die vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, die Yahud und die Nasara, sie stritten über ihre Religion und teilten sich in Sekten. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde, offenbarte Allah ihm, Inna alladhina farraqu dinahum und so weiter, lasta minhum fi shay. Aber die Mufassirin sagen auch, dass das hier nicht nur die Yahud und Nasara sind, sondern alle, die die Religion Allahs verweigern, sich davon wegbewegen, anderes als das suchen und dem hinterhergehen. Manche Mufassirin sagen auch, das sind die, alle religiösen Sekten, auch die Leute, die Bid'a oder ihrer Neigung folgen, in allen möglichen Facetten und allen möglichen Ausführungen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam und der Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat damit nichts zu tun. Dieses Thema kommt auch ganz oft im Koran vor. Allah sagt im Koran, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. Wahrlich, Allah hat zu Gesetz gemacht von der Religion, was er auch schon Nuh a.s. anbefohlen hat. Und wir haben es auch offenbart zu dir. Also dem Prophet sallallahu alaihi wasallam wird etwas offenbart, was die Wahrheit ist. Es wurde anderen auch schon gegeben, aber Sektiererei gab es eben immer schon, die diesem eben nicht folgen wollten. Lasta minhum fi shay. Ja, also hier farraqu im Sinne von taraku dinahum wa kharaju anhu. Und sie haben ihre Religion verlassen und sind rausgegangen aus ihrer Religion. Das ist mit farraqu hier gemeint. Und das bedeutet auch, sie machten ihre Religion zu teilen, sie spalteten ihre Religion, farraqu dinahum kann auch heißen, dass sie teilten, spalteten ihre Religion, nahmen einiges und verließen einiges. Ja, dieses pick and choose, ja, wenn es zur Religion kommt, dass du manches nimmst und manches total vernachlässigst, das ist auch mit farraqu dinahum gemeint und das sind Yahud und Nasara oder auch die Ahl al-Bid'a wal-Ahwa, die Leute, die der Bid'a und ihren Neigungen folgen, alle, die dem Gleichtum sind damit gemeint. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einigen Ahadith, das werdet ihr übrigens auch unter den Vorzeichen der Stunde dann lesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam voraussagte, dass es zu viel Spaltereien in dieser Umma auch kommen wird und dass der rechte Weg der ist, der im Koran und in der Sunna dargelegt wurde und dass man sich diesem Weg widmen soll, diesem Weg folgen soll und sich von Spaltereien fernhalten soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch in ganz vielen Ahadith, dass man an der Jama'a, an der Gemeinschaft der Muslime halten soll. Ja, so dieser eine Einsame, der die Wahrheit gefunden hat und alle anderen haben es nicht verstanden. Ja, das ist nicht der Charakter, dem wir folgen wollen. Aufpassen. Ja, und deswegen auch, wenn jemand immer nur über alle am Schimpfen ist. Ja, aber jeder hat seine Vorlieben. Klar, man kann nicht immer alle Gelehrten gleich mögen und alle verschiedenen Richtungen auch gleich gut finden. Das ist schon klar, wir sind Menschen. Aber wer nur am Verurteilen und am, noch schlimmer, dann einen Schritt weiter, nur am Takfir machen ist und nur am am Verurteilen und am Schwarzmalen ist. Und nur bei ihm ist ja die Hidayah zu finden. Da gehen bei mir persönlich die Alarmglocken an. Und das nicht aufgrund meines Empfindens, sondern aufgrund der Warnungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Haltet an der Jama'a. Haltet euch zusammen. Halte an dem Grundgerüst der Muslime. Möge Allah uns die Fähigkeit geben, dies zu tun. Ja, dieses Abwenden von der Jama'a, mit denen soll man nicht mitgehen, denn diese gehen weg vom geraden Weg. Ja, diese halten sich, entfernen sich vom geraden Weg. Allah sagt immer wieder im Koran, seid nicht wie diejenigen, die sich spalteten. Haltet allesamt fest am Seil Allahs und spaltet euch nicht. Also das Thema kam, glaube ich, jetzt schon so oft im Koran, wie einer sagte, jemand erwähnte mal in einem Vortrag, habe ich das gehört, wo ein Nicht-Muslim, also es wurde erzählt, dass ein Nicht-Muslim den Koran las und er sagte, dass in eurem Buch wird das Einigsein immer wieder erwähnt. Also er sagt, er hat es so dargestellt, so verstanden, wenn man den Koran einmal so durchliest, dann wird dieses Thema so nachdrücklich gesagt, dass es ihm so vorkam, als ob es eines der Hauptthemen des Koran gewesen sei. Die Einigkeit. Ja, und das ist schade, wenn das bei uns Muslimen überhaupt kein Thema mehr ist. Möge Allah uns dabei helfen. Und nochmal, Einigkeit wird niemals entstehen, indem man alle Köpfe abschneidet, damit alle gleich groß sind. So stellt man nicht Einigkeit her. Ja, sondern Einigkeit in dem Sinne, dass verschiedene Aspekte, wenn sie in einem Rahmen sind, wenn sie in einem bestimmten Rahmen sind, wenn das Verschiedenes dort geeinigt werden kann. Und die Sunna des Propheten sallam hat uns das sehr schön vorgemacht. Die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen hat uns das sehr, sehr schön vorgemacht. Aber wir müssten uns vielleicht mehr um dieses Wissen bemühen. Der Prophet sallam sagte auch in einem Hadith, dass wer nach mir lebt, wird viel Ikhtilaf sehen, so folgt meiner Sunna und der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Der Prophet sallam sagte auch, weil, schaut mal, was ist denn oft der Grund, warum es zur Trennung oder vor allem Bekämpfung dann auch, weil Trennung ist ja nur der erste Schritt, dann ist ja der nächste Bekämpfung voneinander, Verurteilung voneinander, Hass zueinander, das sind dann die Früchte davon. Warum kommt es oft dazu, nicht immer, klar, wir wollen das jetzt simplifizieren, aber oft kommt es dazu, dass der Mensch eben nicht mehr zur obersten Priorität macht, Allahs Zufriedenheit zu folgen und von ihm vorgegebenen Möglichkeiten zu folgen, sondern andere Dinge wichtiger werden. Andere Dinge wie die eigene Neigung, wie die eigenen Interessen wichtiger werden. Das kann ein Ziel sein, wo der Erfolg der Religion treten muss und der eigene Erfolg, das eigene Ego wichtiger wird. Das sind oft die Dinge. Und der Prophet Sassam warnte, dass zwei Wölfe in einer Schafherde richten nicht so viel Schaden an, wie die Liebe zum Besitz und die Liebe zum Status, die Liebe zum Ansehen, dem Iman schaden können. Davor hat er uns gewarnt. Ja, und das sind die Dinge, die Leute voneinander spalten, weil gemeinsame Ziele nicht mehr so wichtig sind wie das eigene persönliche Ziel. Aber das ist jetzt echt obersimplifiziert. Natürlich, das Thema ist ein Riesenthema, worüber Bücher geschrieben werden. Wir maßen uns hier nicht an, das mal kurz abzuhandeln. Und so simpel ist es natürlich auch nicht. Es ist eine kleine Facette, die vielleicht bemerkenswert ist. Ja, aber trotzdem möchte ich das nochmal so ein bisschen kurz festhalten. Schauen wir mal im persönlichen Bereich, ja? Warum trennen Menschen sich voneinander? Ja, der ist Muslim, du bist Muslim, alles gut. Man könnte eigentlich, du musst ja nicht super mögen, mein Gott, ja? Man muss ja nicht mit jedem so wie mit beste Freundin, ist ja in Ordnung. Aber zum Beispiel, das zuerst grüßen. Blödes kleines Beispiel, man soll jemanden zuerst grüßen, ist Sunna, ja? Das ist eine gute Sache. Aber jetzt denkst du, Moment mal, die hat mich bis heute nicht zuerst gegrüßt. Ja, immer bin ich die zuerst grüßt. Ich bin ja nicht weniger wert als die. Ja, da kommt dieses Gezicke mit sich selber. Dann zickt man ein bisschen rum und ist ein bisschen beleidigt, obwohl der andere noch gar nichts gemacht hat. Und sagt, nee, heute grüße ich die nicht zuerst. Und guckt dann noch böse dazu. Die andere denkt, es ist ein Streit entstanden. Und zwei Leute haben sich schon wieder einen Schritt mehr voneinander entfernt. Jetzt, was hat dich nochmal davon abgehalten, einfach diese gute Tat zu tun? Grüß doch einfach zuerst. Was soll's? Was hat dich abgehalten? Dein Ego. Dein Ego verkleidet als Gerechtigkeitssinn. Ja, es hat sich nicht als Ego preisgegeben. Es kam in der Verkleidung von Gerechtigkeitssinn und Weltverbesserung, ja, oder Erziehung des Nächsten. Mag ja auch manchmal stimmen, kann ja auch manchmal nützlich sein. Ich will ja gar nicht alle Beispiele in einen Topf werfen. Aber das ist so ein kleines Beispiel, wie wirklich das Ego, die Liebe zum Ansehen, die Liebe zu sich selber wichtiger werden kann, als das, was dir eigentlich selber nützen würde. Tu doch einfach diese gute Tat. Du nützt nur dir selber. Ja, und das ist oft, wie wir oft in eine Falle tappen, aufgrund von, ja, manchmal Unwissenheit, manchmal eben Arroganz, Ego, all diese Dinge. Viele, viele Ziele, die nicht mit diesem einen Ziel zu vereinbaren sind, nämlich Allahs Zufriedenheit zu erwerben. Ja, das, vieles lässt sich damit eben nicht vereinbaren. Nochmal, das heißt nicht, dass man sich extra erniedrigen soll oder dass man irgendwie ein würdeloses Leben leben muss oder sich jetzt von Menschen kaputt machen lassen muss. Natürlich nicht. Ja, also das ist natürlich klar. Keiner soll bitte jetzt daraus allgemeingültige Regeln ableiten. Aber ich denke, jedem ist das Beispiel klar geworden. Und das dann nochmal auf sozialer Ebene. Warum klappt Zusammenarbeit nicht? Zum Beispiel, wenn das Ziel aller ist, dass man eine saubere Moschee hat, zum Beispiel. Ja? Dann ist jetzt klar, dass nicht jeder nur die Aufgabe bekommen kann vom Manager. Das ist halt die Traumposition, ja? Derjenige, der nur Aufgaben verteilt und guckt, ob alles richtig gemacht wurde. Das ist dieser eine Traumjob, den jeder haben will. Wie viele können den am Ende haben? Einer, höchstens zwei Vertreter. Ja, wenn jetzt alle sagen, nee, ich mache aber nur mit bei dieser Aufgabe, die Moschee sauber zu machen, wenn ich auch Manager sein darf. Und 50 Leute sagen das. Wo bleibt dann die Arbeit? Die Arbeit wird liegen bleiben. Warum? Wegen dem Ego des Einzelnen. Ja, und da möchte ich gerne, dass ihr das Beispiel wirklich versteht. Und das Beispiel könnt ihr dann von Gesellschaftsebene auf Gesellschaftsebene nach oben immer weiter führen. Das ist das unter anderem. Ich sage nicht, dass das das Einzige ist, aber unter anderem, was uns vielleicht Probleme bereitet bei dem Folgen des Gebotes der Einigkeit. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wer mit etwas Gutem kommt, so erhält er 10-mal so viel. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. So wird er, wer mit etwas Bösem, Schlechtem kommt, mit einer schlechten Tat kommt, so wird ihm nur so viel vergolten wie gleich viel ist, wahum la yudlamun, und ihnen wird kein Unrecht angetan. Also der klare Weg wurde dargelegt, vor Spalterei wurde gewarnt, der richtige Weg ist klar, jetzt gilt es an euch, tut Taten. Und ihr sollt wissen, wer Gutes tut, kriegt 10-fach zurück. Und wer Schlechtes tut, der wird nur einfach, ihm wird nur einfach vergolten, wenn er sogar Tauber macht, dann gar nicht. Und wir wissen sogar, wer Tauber macht, und richtig bereut, seine schlechten Taten können sogar in gute verwandelt werden. Also die Rahma Allahs ist unermesslich. Das kann man gar nicht mehr rechnen, wie die Rahma Allahs funktioniert. Das sind Zahlen, wo wir gar nicht mehr mitkommen, hinterherkommen, wie die Rahma Allahs uns den Weg zum Guten einfach macht und segnet und motiviert und uns dazu einlädt. Also das ist schon fast wie so ein Süßigkeitenstand vor so einem Kind. Ja, wo es so von diesen bunten Lutschern und das ist unwiderstehlich, da kann kein Kind sagen, nee, interessiert mich nicht. Er muss hingucken, er muss dahin gehen, er muss sich annähern, weil es einfach so verlockend ist und dann sagt ihm jemand, guck mal, ist alles umsonst. Ja, und das ist noch nicht mal ungesund, das ist gut für deine Zähne sogar noch. Ja, das ist so, das ist nur ein Beispiel für das, was Allah uns hier verspricht. Das schaut mal, macht doch das Gute. Lasst euch durch nichts abhalten, Gutes zu tun. Schaut doch mal auf diese Belohnungen, die auf euch warten. Lasst Ego beiseite, lasst Shaitan beiseite, lasst all diese Interessen, die euch als Hindernis auf dem Weg stehen, zum Nutzen für euch selber. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, bei Imam Ahmed wird das überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, euer Herr ist barmherzig, sehr barmherzig, äußerst barmherzig. Wer auch immer eine gute Tat beabsichtigt und sie dann nicht tut, sie wird ihm als eine gute Tat gut geschrieben. Wenn er sie ausführt, wird sie ihm 10-fach geschrieben, bis zu 700-fach oder sogar noch vermehrt. Wir wissen sogar, mehr als 700 geht, je nachdem wie die Niyya und die Aufrichtigkeit war und so weiter. Wer eine schlechte Tat beabsichtigt, sagt er weiter, aber sie nicht tut, für ihn wird auch eine gute Tat geschrieben. Das wird aber nachher nochmal erklärt, für wen gilt das. Aber hier erstmal allgemein, wer eine schlechte tun wollte, sie dann nicht tut, ihm wird eine gute Tat geschrieben. Wenn er sie ausführt, wird für ihn eine Sünde geschrieben, außer Allah wischt sie wieder aus. Subhanallah. Und derjenige oder diejenigen, die nur diejenigen, die Vernichtung verdienen, werden von Allah vernichtet werden. Also wirklich die äußerst Üblen und die das eben wirklich verdienen. Da gibt es auch einige Hadith darüber. Der Prophet sagte auch bei Imam Ahmed ein anderes Hadith, dass Allah sagt, wer auch immer eine gute Tat tun, wird es 10-fach wird es zehnfach haben, also die Belohnung davon und mehr. Wer auch immer eine Sünde tut, ihm wird sie nur gleichermaßen vergolten, außer dass ich vergebe. Und wer auch immer eine ganze Erde voll von Sünden getan hat und mich dann trifft, während er mir nichts beigesellt hat, ich werde ihm das gleiche voll an Vergebung zukommen lassen. Wer auch immer sich mir nähert um eine Handspanne lang, ich werde mich ihm nähern um eine Armlänge lang. Also Elle lang, nicht ganze Arm, um eine Elle lang. Wer auch immer sich mir nähert um eine Elle, also so viel wie eine Elle ist, ich werde mich ihm nähern, so wie ein Arm lang ist. Und wer auch immer sich mir nähert oder wer auch immer zu mir kommt, gehend kommt, ich komme zu ihm rennend. Das ist auch bei Muslim überliefert. So, was ist jetzt dieserjenige, der etwas Schlechtes tun wollte und es dann nicht tut und da kriegt er eine gute Tat gut geschrieben? Die Ulama sagen, dass es gibt drei Arten von Menschen, die Schlechtes tun wollen, die Absicht haben, Schlechtes zu tun. Der erste wollte Schlechtes tun, tut es dann aber nicht, Entschuldigung, aus Furcht vor Allah. Ja? Und weil er also wegen Furcht Allahs diese Sünde lässt, wird ihm eine gute Tat geschrieben. Der zweite Typ ist der, der Schlechtes tun wollte. Ja, weil der erste ist ja derjenige, der um Allahs Willen die Sünde lässt. Und das ist diese gute Tat, die ihm gut geschrieben wird. Ja, dass er für Allah etwas lässt, das ist die gute Tat. Okay? Der andere Typ ist der, der etwas Schlechtes tun wollte und dann wegen Vergesslichkeit oder wegen Beschäftigkeit, der ist so beschäftigt, dass er was anderes machen muss und macht dann eben nicht die Sünde. Dieser kriegt nichts geschrieben, weder Schlechtes noch Gutes. Ja, weil er hat ja jetzt nicht wegen Allah, sondern er kam halt nicht dazu. Ja, der kriegt nichts gut geschrieben, das ist die Erklärung der Ulama zu diesem Hadith, weil er wollte ja nichts Gutes tun, sondern er war ja nur beschäftigt. Und dann gibt es die dritte Art, derjenige, der was Schlechtes tun wollte und es nur deswegen nicht tut, weil er faul ist oder er hat versucht, es zu tun, aber es hat nicht geklappt, ja, oder er hat nicht die Mittel, es zu tun. Derjenige ist wie der, der die Sünde getan hat. Ja, dieser Dritte, der es nur deswegen nicht tun kann, weil er nicht die Fähigkeit hat, aber sonst würde er es auf jeden Fall tun. Der ist jemand, der eine Sünde gut geschrieben bekommt, denn es gibt ein Hadith, ein Sahih-Hadith, wo es heißt, wo der Prophet Sassam sagt, wenn zwei Muslime sich mit dem Schwert gegenüberstehen, dann ist der Getötete und der, der getötet hat, beide sind im Feuer. Der Prophet Sassam wurde gefragt, ja Rasulullah, der Mörder ist klar, er hat ja getötet. Warum der das Opfer war, warum ist er im Feuer? Der Prophet Sassam sagte, er wollte ja auch seinen Gefährten töten. Also er ist auf dieser Nia gestorben, dass er einen anderen Muslim töten wollte. Obwohl er es nicht geschafft hat. Aber weil er es tun wollte und es auch umsetzen wollte, ist er auf einer schlechten Nia, auf einer Sünde gestorben und wird dementsprechend behandelt. Ja? Und deswegen, das Hadith muss man also differenziert betrachten und nicht so wie es da steht, wörtlich nehmen, sondern es hat eine Erklärung. Durch andere Hadithe wird es dann eben beleuchtet. Ja, aber dass eine gute Tat zehnfach belohnt wird, deswegen sagen wir auch, wer 3 Tage im Monat fastet, ist so, als ob er das ganze Jahr gefastet hat, weil 3 Tage mal 10 ist 30, jeder Monat quasi, sogar mehr, weil manche Monate haben nur 29 Tage. Aber ja, sagen wir mal, dass jeden Monat hat er quasi durchgefastet und das ist so, als ob er das ganze Leben gefastet hätte. Möge Allah uns Fähigkeit geben, dass wir 3 Monate im Monat, 3 Tage im Monat, wie man sagt, die 3 weißen Tage, fasten können. Amin. Ja, und so mit vielen anderen Taten auch, dass sie eben vermehrt Segen bringen. Ja, und die Sura kommt zum Abschluss. Qul innani hadani rabbi, sprich gewiss, ich wurde geleitet von meinem Herrn. Mein Herr hat mich geleitet. Wer ist hier das Subjekt? Rabbi. Aber Rabbi hat hier Kasra wegen dem Ja dahinter. Also das Dhamma war nicht stark genug, um das Ja quasi zu tragen. Sonst wäre es Rabbui, das mag der Araber nicht. Deswegen wurde da ein Kasra rangehangen. Es ist aber trotzdem das Subjekt. Mein Herr hat mich geleitet. Ja? Innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim. Zu einem geraden Weg. Dienen qiyaman. Einer aufrichten, richtigen, aufrichtig machenden Religion. Qiyaman kann man in verschiedenen Auslegungen oder Bedeutungen sehen. Dienen qiyaman bedeutet richtige Religion, das ist quasi die erleichterte Form von Qiyaman. Ja, also Qiyaman geht eben auch. Richtige Religion, feststehende Religion, Mustaqim, auch im Sinne von gerade Religion, aufrecht, fest, das, was dein Din und deine Dunya, also dein Leben und dein religiöses Leben, richtig macht. stehend macht, aufrecht macht. Also Qiyam auch im Sinne von etwas, was etwas anderes zum Stehen bringt. Ja, also in sich selber richtig und feststehend und etwas auch Qiyamen, was etwas anderes etabliert und feststehend macht. Dienen Qiyamen. Siratin Mustaqim. Dienen Qiyamen. Millata Ibrahima Hanifa, dem Glaubensbekenntnis, dem Weg der Glaubensgemeinschaft Ibrahim a.s. Hanifa, der ein Anhänger der Rechten, des rechten Glaubens war, der jemand war, der sich von allem anderen abwandte und dem einen Tauhid Allah zuwandte. Hanifan. Ja, ein Anhänger der des rechten Glaubens. Wa ma kana min al-mushrikin, und er war ja keiner der Götzendiener. Also nochmal zum Abschluss, dass jedem klar ist, das ist, was ich folge. Nichts Neues, sondern etwas, was mir Nutzen bringt, der gerade Weg, der zu Allah führt, dessen Ende das richtige Ziel ist, was vorher auch schon von anderen gebracht wurde, was von unserem Vorvater Ibrahim a.s. gebracht wurde. Dienen mustaqiman, qiyaman im Sinne von mustaqiman la iwaja fih, in dem keine Krümme ist. Da ist nichts Falsches, nichts Unrechtes, nichts Krummes, was vom richtigen Ziel abbringen würde, ist nichts in dieser Religion. Und das Thema kommt auch sehr oft im Koran. Über Ibrahim a.s. lesen wir sehr, sehr oft, dass er Hanif war und dass er nichts mit Schirk zu tun hatte. In dieser Sura gibt es auch sehr viele Verweise, wenn ihr in Tafsir lest, in den Tafsir, wo viel auf andere Ayat verwiesen wird, die gleichen Inhalt haben. In dieser Sura gibt es auch sehr viele Verweise auf Surat al-Nahl. Ja, also diese Sura und die Surat al-Nahl ist sehr gleich im Lesen, selbe Thematik. Ja, und manche sagen auch, weil Surat al-An'am nach Surat al-Nahl offenbart wurde. Ja, das ist wirklich mit der Thematik ganz, ganz gleich oder ähnlich. Und warum gerade nochmal Ibrahim a.s. als Beispiel, wo doch alle Anbiya rechtschaffen und rechtgläubig waren. Aber Ibrahim a.s. ist der Vorvater nicht nur der Propheten, sondern auch der Araber und auch der Yahud. Ja, und in dem Sinne ist es doppelt und dreifach symbolisch, ihn eben als Gründer dieses Weges nochmal zu erwähnen. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Diese Ayat können wir auch auswendig lernen, finde ich sehr schön. Ja, noch eine kleine Hausaufgabe, diesen und den nächsten Vers auswendig lernen. قل von قل, und ich sage euch gleich bis wohin. Sag gewiss mein Gebet und mein Opfer, und hier ist gemeint Schlachtopfer. Nusuk heißt allgemein Opfer, aber wird schon eher gebraucht für das Schlachtopfer. Wamahyaya, mein Leben. Das Ja am Ende ist immer für mein. Ja? Nusuki, mein. Salati, mein Gebet. Mahyaya, mein Leben. Mamati, mein Sterben. Mein Ableben, mein Sterben. Ist für wen? Lillahi Rabbil Alamin. Für Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und zwar für Allah allein. Deswegen steht Lillahi am Anfang. Lillahi Rabbil Alamin. Für Allah allein, dem Herrn der Welten. Nusuk ist eigentlich jede, nun sin kaf, Nusuk, ist jede Ibada, gottesdienstliche Handlung, Ritual, die zu der Nähe Allahs führt. Ja? Aber dann wird sie eben auch spezifisch für das Opfern gebraucht. Also mein Schlachtopfern, das Opfern von Tieren eben, all das, Gebet, Opfergabe, körperliche Ibadah, finanzielle Ibadah, das Anfang und das Ende, Leben und Sterben, Leben und Tod, all das führt in die eine Richtung. Lillahi Rabbil Alamin. Komplett ergeben, komplett ausgerichtet auf dieses eine Ziel, Allah, dem Herrn der Welt. Und Allah sagt Rabb, und dadurch wird direkt diese Beziehung hergestellt. Das warum? Nur für Allah, weil er ist Rabbul Alamin, er hat mich erschaffen, er versorgt mich, zu ihm kehre ich zurück. All diese Beziehung, die besteht ja schon, er ist ja mein Rabb. Deswegen richte ich mich auch komplett auf ihn aus. Und damit ist die Aufrichtigkeit gemeint, in den gottesdienstlichen Handlungen, dass all das tue ich, aufrichtig ergeben für Allah allein. Also ich habe damit keinen anderen in Absicht, keinen Partner, und deswegen geht es ja auch weiter, la sharika lah, er hat keinen Partner, er hat keinen Anteil oder Teilhaber, wa bidhalika umirt, wa ana awwalul muslimin, und dies wurde mir geboten und ich bin der Erste der ihm Ergebenen, der Erste der Muslime und wörtlich der Erste derer, die sich ergeben. Und so haben alle Propheten gesprochen. So haben alle Propheten gesprochen. Der Muslim ist der, der an den Islam aller Propheten glaubt, an das sich ergeben aller Propheten glaubt. Ich werde gleich noch ein paar Verse vorlesen, wo das nochmal deutlich wird, dass alle Propheten dazu gerufen und sich so genannt haben, dass sie dem Islam folgen, dass sie Muslime sein wollen, dass sie sich Allah ergeben. Das ist unsere Erkennung. Das ist unsere Vorstellung, ja, wenn wir uns beschreiben wollen, unseren Weg beschreiben wollen, das ist das, worauf wir uns, womit wir uns identifizieren, worauf wir uns befinden, dass wir ihm alleine ergeben sind. Wa ana awwalul muslimin. Ja, und das Thema kommt auch im Koran sehr oft vor. Nuh alayhi salam sagte auch zu seinen Leuten: Fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh a.s. sagt auch in Surah 10, Vers 72, und mir wurde befohlen, dass ich von den Muslimen bin. Allah sagt auch im Koran, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sterbt nicht anders, außer dass ihr Muslime seid. Wer sagt das? Jakub sagte das zu seinen Söhnen. Ibrahim a.s. sagte auch, als sein Herr zu ihm sagte, Aslim, ergebe dich, sagte Ibrahim, Aslamtu li Rabbil Alamin. Das haben wir in Surat al-Baqarah, Vers 130 bis 132. Yusuf a.s. sagte, Rabbi qad ataytani min al-mulki, und es ist ein längerer Vers, und am Ende sagte er, Tawaffani musliman. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. Yusuf a.s. sagt in Surah 12, Vers 101, lasse mich als Muslim sterben. Lass mich als Muslim sterben. Das ist die Quintessenz, darum geht es. Und das reicht heute vielen Muslimen leider nicht mehr. Ja, nur Muslim sein. Moment mal, bin ich dann auch wie hier der Verkäufer von dem türkischen Laden um die Ecke, der ist ja auch Muslim. Wie unterscheide ich mich denn dann von dem? Ja, und man braucht dann irgendwas anderes, wie man sich noch profilieren kann, und muss sich irgendeinen anderen Extranamen noch dazu rufen und dazu bauen, damit man als Ahl irgendwas noch besonders gilt. Das ist ein falscher Weg. Nochmal einen Namen haben von einer Organisation oder von einer, meinetwegen, Bewegung, ja, damit man erkannt wird von etwas, was organisiert, organisatorisch tätig ist, das ist völlig in Ordnung. Und es gibt natürlich grobe Unterteilungen, die auch unter den Ulama gelten, die als Erkennungszeichen gelten, aber nicht als eine Richtungsanweisung. Ja, und das ist natürlich ein langes Thema, aber nochmal zusammenfassend, auch die Propheten und auch wir, uns sollte Genüge sein, wenn Allah uns als Muslime sterben lässt, dann haben wir schon viel erreicht. Als wahre Allah ergebene, ihm aufrichtig ergebene Muslime. Musa a.s. sagte auch im Koran, in Surah 10, Vers 84, 86, ich lese euch nur den Teil vor, wo Musa a.s. sagt, Amantum billahi fa alayhi tawakkalu, so vertraut ihm, in kuntum muslimin, wenn ihr Muslime seid. So hat Musa a.s. auch mit seinen Folgern gesprochen. Und so werdet ihr noch viele andere Stellen im Koran finden, wo dasselbe nochmal bestätigt wird, dass das die Botschaft aller Propheten war. Bei Imam Ahmed wird auch überliefert, das finde ich auch sehr schön, können wir es für Gebet auch auswendig lernen, dass Ali radiallahu anh sagt, dass wenn der Gesandte Allahs das Gebet begann mit Allahu Akbar, machte er danach Dua. Also er spricht quasi von dieser Dua zwischen Takbir und Fatiha. Ja, wir machen ja meistens dann bestimmte Duas, manche von uns können eine Dua, manche zwei, manche vielleicht drei. Ja, und da gibt es einige Duas, die man da eben lesen kann. Möge Allah uns erlauben, dass wir verschiedene Duas auch machen. Und hier wird der Prophet Sassim beschrieben, dass er dann diese Dua machte. وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ich habe mein Angesicht dem zugewandt, der die Himmel und die Erde erschaffen hat. Hanifan, ich wende mich nur ihm zu und ich bin nicht einer von den Mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Also der Vers, den wir gerade gelesen haben. Ja, und dann machte er sogar noch weiter Dua. Ja, da gibt es einige Duas, könnt ihr auch in den Dua-Büchern nachlesen. Ja, aber dieser Teil der Dua, Aya, die wir lesen, den können wir quasi also auch als Dua benutzen, als Dhikr, als Lobpreisung Allahs benutzen, im Gebet. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي, also bis Ende dieser Aya, وَمَا La Sharika la, wa ana awwalul muslimin. Bis hierhin, diese zwei Verse auswendig lernen, das wäre doch schön. Ja, Allah möge uns geben, den ganzen Koran auswendig zu lernen, klar, aber ja, bis wir soweit sind, diese zwei Ayat zu lernen und im Gebet zum Beispiel zu sagen, das wäre doch was Schönes. Hier ist jetzt keine Zwanghausaufgabe, aber so als Idee. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Soll ich denn einen anderen Rabb, Herren, als Allah erstreben, begehren, wo er doch der Herr aller Dinge ist? Ja, das ist ja so. Warum sollen wir dann einen anderen Rabb als Allah begehren? وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. Und keine Seele oder jede Seele erwirbt, was immer sie erwirbt, nur gegen sich selbst. Also jeder tut das, was er tut, für oder eben gegen sich selbst. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Und keine wird ja die Last, keine lasttragende, also keine lasttragende Seele, wird die Last einer anderen auf sich tragen müssen. Jeder trägt die Bürde seiner eigenen Taten. Es sei denn, man hat jemand anderen Schlechtes gezeigt und er hat dir nachgetan, dann geht das auch mit auf dein Konto. Ja, oder du hast jemandem Gutes gezeigt, dann kriegst du auch mit Teil der Belohnung. Das wissen wir. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Und dann hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein und er wird euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Hier merken wir auch immer wieder, dass Uneinigkeit erstmal verpönt ist. Es wird verboten, es wird gewarnt davor, es wird aufgerufen zu Einigkeit. Und es wird aber auch gelehrt, dass Uneinigkeit gab es auch vor uns schon. Der Prophet Sassam sagte, ihr werdet auch Uneinigkeit erleben. Und die Message ist dann halt irgendwie immer wieder, dass schaut mal, tut ihr euer möglichst Bestes. Ja, haltet euch von Uneinigkeit fern. Werft nicht noch Feuer da ins, wie sagt man, Öl ins Feuer und stachelt das nicht noch mehr an, sondern haltet ihr an der Einigkeit, versucht euer persönlich Bestes und dann wird eine Zeit kommen, wo Allah euch schon berichten wird, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Also dieses Aufschieben von manchen Dingen auf später. Ja, weil manches können wir hier nicht mehr klären. Das heißt nicht, dass man passiv wird und alles einfach so laufen lässt. Ja, und das heißt nicht, dass man passiv wird und alles einfach so hinnimmt und nicht mehr versucht, vielleicht Dinge klarzumachen oder zur Einigkeit zu rufen und so weiter. Natürlich nicht, aber ab einem bestimmten Punkt muss man einfach weiter das Gute selber tun und anderes Allah überlassen. Ja, ab wann diese feine Linie ist natürlich, die Gelehrten und Belesenen sollen uns das natürlich auch darlegen und das sind natürlich sehr feine Linien, aber dieses Konzept, das ist sicherlich, durch den Koran wird uns das gegeben. Dass er wird euch berichten, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. وَهُوَ الَّذِي Und er ist derjenige, جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ Der euch zu Nachfolgern auf der Erde gemacht hat. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Und die einen von euch über die anderen erhöht hat, دَرَجَاتٍ Um Rangstufen und verschiedene Rangstufen. Ja, ob das jetzt finanzielle Rangstufen sind, Macht, ja, also machtmäßige Rangstufen, ansehenmäßige Rangstufen, Glück, ja, wie viel Glück jemand hat, wie viel Versorgung jemand hat, in verschiedenen Kategorien verschiedene Rangstufen. Warum? Also hier bezeichnet Allah ja diesen Schöpfungsplan erstmal, Allahs Wille ist und zu seinem Schöpfungsplan gehört, dass wir nicht alle auf einmal in die Welt kommen, sondern eine Generation nach der anderen. Eine kommt, geht wieder. Andere kommt, geht wieder. Keiner bleibt hier ewig, nicht alle kommen auf einmal. Das ist Allahs Wille und so funktioniert diese Welt. Zweitens, dass wir nicht alle gleich sind. Und hier, siehe da, Allah hat über Ikhtilaf gesprochen und gesagt, Allah wird euch berichten, worüber ihr uneinig wart. Und jetzt sagt er uns, dass er hat uns verschieden erschaffen. Was unsere Darajat auch angeht. Das ist etwas, das Allah gegeben hat. Daraus sollen wir nicht etwas basteln, was uns zu verschiedenen Sekten macht, sondern wir sollen anerkennen, Allah hat uns verschieden erschaffen und in einem bestimmten Rahmen, den Allah im Koran und in der Sunna des Propheten vorgegeben hat, in diesem Rahmen können wir trotz dieser Diversitäten Einigkeit wahren. Einigkeit trotz Pluralität, um in sehr modernen Termen zu sprechen. Termini zu sprechen, Darajatin, warum hat er uns denn so verschieden gemacht, warum sind wir nicht alle komplett gleich, sind alle gläubig, alle gleich groß, alle gleich klug und haben immer alle die gleiche Meinung, dann wäre das Leben doch viel einfacher. Ja, viele von uns wollen das ja gerne so haben, dass alle sollen so denken wie ich. Warum hat Allah verschiedene Dinge gegeben? Liyabluwakum fima atakum. Damit er euch prüft in dem, was er euch gegeben hat. Das ist eine Prüfung von Allah. Der, der nicht hat, wird geprüft und der, der hat, wird geprüft. Ja, nicht, dass wir auch nur denken, ach, nur der, der nicht hat, wird geprüft, ob er Geduld hat. Der, der hat, wird auch geprüft, ob er dankbar ist und ob er anerkennt, dass Allah ihm das gegeben hat. Inna Allaha, inna Rabbaka sari'ul iqab. Gewiss, Allah ist schnell im Bestrafen. Wenn die Strafe dann einmal kommt, dann kommt sie schnell. Denkt nicht, dass diese Prüfungszeit ewig anhält. Jetzt werdet ihr geprüft. Bald kommt die Zeit des Ergebnisses. Wa innahu laghafurur rahim. Und gewiss, er ist auch sicherlich allvergebend und barmherzig. Und wenn Allahs Barmherzigkeit vorhanden ist, dann sollte man auch nach ihr streben. Einer kommt nach dem anderen und so wie Allah es ihnen gibt, sind die Menschen ausgestattet, was ihren Besitz angeht, ihre Stärke, Intellekt, Gesundheit, Wissen, Möglichkeiten, Möglichkeiten, Gelegenheiten, Status etc. etc. Alles ist nicht gleich. Es gibt viele, viele Unterschiede. In der Wahrnehmung gibt es sehr viele Unterschiede. Deswegen kommt es auch zu unterschiedlichen Meinungen. Die Farben sind verschieden, die Kulturen sind verschieden. Und uns wurde nicht der Auftrag gegeben, alles komplett uniform zu machen, damit dann Einigkeit entstehen kann. Das ist nicht der Auftrag, den Allah uns gegeben hat, sondern so wie Allah uns in verschiedenen erschaffen hat, sollen wir Gemeinsamkeiten finden und diese müssen genügen, um uns einig zu halten. Aber hier nochmal in dieser Aya auch nochmal der Aspekt, dass Allah uns eben Verschiedenes gegeben hat. Umstände sind verschieden. Warum? Prüfung. Nicht damit der, der mehr hat, denkt, dass er besser ist als der andere. Wer hat so gedacht? Wer hat gesagt, ana khairum min? Iblis, richtig. Iblis hat das gesagt. Weil Iblis aus Feuer erschaffen war, anders also als Adam, der aus Erde erschaffen war. Und dieses Anderssein hat Iblis falsch interpretiert und gesagt, okay, wir sind jetzt verschieden. Ich kann ja nicht der sein, der schlechter ist. Das geht ja gar nicht. Deswegen ana khairum min. Und das hat der ganze Schlamassel überhaupt angefangen. Ja, dieser Gedanke von ich bin besser als jemand anderes. Arroganz ist eines der gefährlichsten Dinge für unser alles. Für unser Herz, für unseren Zustand hier, für unseren Zustand im nächsten Leben, für unsere Sicherheit, für unser Frieden. Für alles ist das, was gefährlichste und verheerendste sein kann, was überhaupt gibt. Allah prüft uns mit dem, was er uns gegeben hat. Der eine ist ein bisschen strenger in seinem Gemüt, der andere ist ein bisschen nachlässiger in seinem Gemüt. Das sind auch Gemütssachen. Der eine ist komplett unvergebend. Wenn du ihm einmal was antust, vergisst er das 20 Jahre nicht. Der andere hat das 3 Minuten später schon vergessen. Der eine wird geprüft, das komm, werd du mal ein bisschen lockerer. Und der andere wird geprüft, das komm, sei du mal ein bisschen gerechter. Jeder wird geprüft in dem Zustand, in dem er ist. Und jeder muss sich zum Richtigen, zum auf Allah hin, ja, lillahi rabbil alamin, auf Allah hinbewegen. Jeder, liyabluwakum fima atakum, und nicht damit der eine denkt, so wie ich bin, das ist Default State. Ja, so muss das eigentlich sein, alle anderen müssen sich mir angleichen. Und dann haben wir ja Frieden. Ja, werdet doch einfach alle so wie ich, dann streiten wir auch nicht mehr. Ja, so funktioniert das aber nicht, weil die anderen sagen, werdet doch alle so wie ich. Ja, so funktioniert das nicht, wir sind nicht dafür von Allah hier hingeschickt worden, damit wir uns selber als besonders auserkoren fühlen, sondern wir alle werden geprüft. Möge Allah uns diese Prüfung erleichtern, möge Allah uns das Rechte als richtig sehen lassen und es folgen lassen und das Falsche als falsch sehen lassen und das auch vermeiden lassen. Ja, und Allah sagt uns auch in dieser Aya, dass was immer er uns gegeben hat in dieser Dunya, hat er uns nicht für immer gegeben, sondern zur Prüfung und auf eine bestimmte Zeit. Inna rabbaka sari'ul hisab, wahrlich, dein Herr ist schnell im Bestrafen und er ist auch allvergebend und barmherzig. Damit kommen wir zum Ende von dieser Sura. Möge Allah sie von uns annehmen, möge Allah uns ein Verständnis von ihr eröffnen. Diese Sura wurde an einem Stück auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und diese Bürde, die er getragen hat, wir haben die in so viele Teile geteilt und trotzdem war es schon lang und manchmal schwer und ja, es hat Mühe gekostet. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wir können nicht genug dankbar sein für das, was er für uns auf sich genommen hat, in dem Nehmen der Offenbarung und dann in dem Weitergeben der Offenbarung. Möge Allah uns zu dankbaren Dienern machen für den Koran. Nochmal, die Hauptthemen von Suratul An'am waren Aqida, also Tawhid, Akhira, die Ablehnung von Schirk, also das, fast das gesamte Thema in Suratul An'am ging über diese Themen. Auch wenn es sogar um Haram und Halal ging, hatte es auch mit der Ablehnung von Schirk zu tun oder um die Darlegung dessen, was die Grundprinzipien der Religion sind. Wer also über den Grundprinzipien dieser Religion lesen möchte, er soll Suratul An'am lesen, so wie natürlich den ganzen Koran, aber eben auch besonders Suratul An'am. Nee, das hatte ich kurz vorhin nicht erwähnt, das würde ich gerne mal ganz kurz. Mahyaya für Allah, mein Leben ist für Allah, das ist klar, was damit gemeint ist. Mein Leben, wofür ich mein Leben lebe, auf wen ich ausgerichtet bin, die guten Taten, die man im Leben tut, die sind für Allah. Mamati heißt, dass man unter anderem, also Mamati im Sinne von das Ende meines Lebens soll auch gut sein, dass man auf Iman stirbt. Und damit ist eben auch gemeint, spezifisch, dass man im Sterben, zum Beispiel die Wasiya, ja, dieses Testament, was man tut, dass man damit auch eben Gutes tut. Auch das ist für Allah. Also der Tod allgemein als Abschluss des Lebens ist für Allah, dem Herrn der Welten. Und eben auch spezifisch, was man im Tod tun kann. Beim Sterben natürlich, jetzt ist damit gemeint, dass man beim Sterben zum Beispiel die Wasiya, das Testament nach der Zufriedenheit Allahs macht, ja, und dabei noch Gutes erwirbt, das sind auch Dinge, die damit gemeint sind, dass auch dieses für Allah allein ist, lillahi rabbil alamin. Ja, das hatte ich vorhin erwähnt, nicht erwähnt, das stand hier, aber ich habe es übersehen. Ja? Okay, jazakumullahu khairan. Inshallah, wenn dann von euch nichts mehr ist, dann kommen wir zum Abschluss.